Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Es gehört bereits zur Tradition, dass die Montage des Jahres, die einen nationalen Feiertag darstellen, ein würdiges Format erhalten. An solchen Tagen senden wir eine Sondersendung, die zum einen doppelt so lang ist wie die normalen Sendungen, zum anderen sind sie meist monothematisch. Zu einer solchen Sendung lade ich Sie heute ein. Ich begrüße daher alle Zuhörerinnen und Zuhörer und wünsche allen, dass sie die angesprochene Thematik genauso interessant finden, wie es mir bei der Vorbereitung der Sendung erging. Es ist die Folge 324 des Computer Club 2. Für mich war die Zeit schon immer ein Phänomen. Die vielen Versuche, wie der Mensch eine vergängliche Zeit messen wollte, sind zum Teil abenteuerlich. Neben der Sonnenuhr, die im Altertum die genaue Zeit vermitteln konnte, bauten die alten Griechen schon Wasseruhren verschiedenster Bauart, die die verstrichene Zeit analog zum Wasserauslauf aus einem Behälter verglichen. Auch diese Methode konnte man recht genau gestalten. Als Einstein im vergangenen Jahrhundert mit seiner Relativitätstheorie die Physik ein klein wenig auf den Kopf stellte, avancierte die Zeit zu einer neuen, der vierten Dimension. Wer heute einen Körper im Raum genau beschreiben will, der kommt mit Länge, Breite und Höhe nicht mehr aus. Er muss die Bewegung des Körpers mit einbeziehen. So kamen oftmals Gedankenspiele zum Tragen, die beweisen sollten, dass man jünger wird, wenn man sich schnell im All bewegt. Diese Dinge sollen jedoch heute keine Rolle spielen. Ich werde gleich einen Anruf zur PTB in Braunschweig tätigen. PTB heißt Physikalisch-Technische Anstalt. Sie feiert in diesem Jahr ein 125-jähriges Jubiläum. Die PTB besitzt einen offiziellen Auftrag der Bundesregierung, das deutsche Zeitnormal zu betreiben. Diese Atomuhren liefern für Deutschland das gültige und offizielle Zeitnormal. In der PTB leistet dies eine kleine Abteilung unter Leitung von Dr. Andreas Bauch. Er kennt auch haargenau den Werdegang DCF-77 Langwellensignal, das unsere Handgelenkuhren und unsere Radiowecker antreibt. Die Zeit wurde demokratisiert. War es früher noch ein Privileg von wenigen Menschen, die die Zeit selbst ablesen konnten, so wurde sie in den letzten Jahren überall verfügbar. Auf öffentlichen Plätzen, am Bahnhof, an den Kirchen, im Fernsehen, im Computer, im Auto, im Handy und auch an der eigenen Hand. Besonders wichtig war die Kenntnis der genauen Zeit für alle Seefahrer. Neben den astronomischen Kenntnissen musste ein Kapitän schon gut rechnen können, um an eine etwaige Zeit zu gelangen. Diese Frage kann ich jetzt an Dr. Andreas Bauch weiterleiten. Die Uhrzeit wurde dann ja mal ganz, ganz wichtig, als so Kolumbus und als sie alle anfingen, da in die neue Welt hineinzusegeln. Und das war ja schon, das waren schon ein paar Kilometer, die da auseinanderklafften, wenn die Uhrzeit nicht stimmte. Wer da keine genaue Zeit hatte, der kam auch nicht genau an.
Ja, das ist gut. Das ist jetzt, kommt die Zeit der sozusagen die Mobilisierung der Uhren, also genaue Uhren zu bauen, die ortsfest waren. Man hat an der Zwischenzeit ja das Pendel, das Pendel als Taktgeber erfunden und wahrscheinlich die verschiedenen Hemmungen erfunden, die also dieses gleichmäßige Schwingen des Pendels möglichst wenig stören bei dem Antrieb von dem Räderwerk und so. Aber das waren halt zunächst einmal alles Uhren, die man nicht transportieren konnte oder zumindest nicht im Laufen, im gehenden Zustand, im gehenden Zustand transportieren konnte. Und so ist dann eben, sind dann etliche Schiffe, hat die Navigation an Bord von Schiffen doch sehr große Mühe gemacht. Und die britische Krone hat dann 1714 einen Preis ausgestellt für eine Uhr, die an Bord eines Schiffes die Reise zu den englischen Kolonien in Amerika oder Jamaika oder so aushält und dann dort einen Gangfehler macht, die dann auf dieser Reise einen Gangfehler hat von weniger als eine Sekunde pro Tag.
Ja.
Und das war die Geburt quasi des Schiffschronometers. Und danach folgen dann auch die Verpflichtung, dass an Bord eines Handelsschiffes und Kriegsschiffes ein Chronometer mit einer staatlichen Prüfung integriert ist. Nicht? Also die Chronometerprüfung, die war dann in Deutschland bei der Seewarte in Hamburg zum Beispiel, die hat sowas gemacht. Die hat also dann astronomische Zeitbestimmungen gemacht, um sich ein Zeitmaß zu schaffen und mechanische Uhren und Quarzuhren. Und relativ zu denen hat man dann eben diese Schiffschronometer kalibriert, den Gang eingestellt und den Restgang quasi aufgeschrieben.
Die Engländer waren ja sowieso die besten Uhrenbauer eine Zeit lang. Lange bevor die Schweizer dazu kamen. Weil die eben diese Uhren brauchten für ihre Navigation.
Ja, wie da jetzt das würden Schweizer vermutlich anders darstellen, aber ist egal. Ja, also für diese Anwendung, für die Schifffahrt hat die Schweiz ja nur noch nicht so den richtigen Antrieb. Ja, ja. Wenn Genfer See kommt man zur Not noch so, ne?
Ja. Und wir haben am Anfang ja gesagt, dass Sie in der PTB sind, in der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt. Da ist die Zeit, ich meine, mit einer Sekunde pro Tag Ungenauigkeit das ging ja heute nicht mehr, sondern Ihre Uhren, die Sie da benutzen, die sind ja nun sehr, sehr genau. Aber als ich da mal, bevor das Gespräch hier festgelegt wurde, da mal in das Organogramm gegangen bin bei der PTB, ja, da bin ich ja richtig erschrocken. Sonst sieht man einen Müller, Meier, und da sieht man nur einen Dr. Müller, Dr. Meier, Doktor, Professor, Doktor. Also das scheint ja, also zumindest alle Stufen, die ein bisschen höher sind, mit Doktortitel versehen zu sein. Wie kommt das?
Naja gut, ich habe auch aufgeschlagen, wir haben ein bisschen abgesprochen vorher, ist ja auch ganz schlimm. Wir sind insgesamt 1890 Mitarbeiter, also 1800 Mitarbeiter, sagen wir mal. Und davon sind 1300 auf Planstellen. Wir sind ja öffentlicher Dienst, eine Bundesbehörde, das heißt, es gibt quasi eine Vorgabe der Besetzung von Stellen. Und das sind also 1300 Planstellen und der Rest sind halt Lehrlinge, Auszubildende, Praktikanten, Doktoranden, Diplomanten und halt sonst temporär Beschäftigte, die irgendwie Drittmittel sich irgendwie besorgen. Ne? Und bei den Planstellen ist es sicher so, dass wir einen Anteil haben von Beamten, der ist knapp bei 45%. Und in der Beamtenlaufbahn ist das so, dass quasi die Verbeamtung in der PTB verknüpft ist eigentlich mit der Bedingung, dass man seinen Doktortitel hat. Weil wir studieren ja Physik oder Diplom-Ingenieur oder Chemie, haben auch ein paar oder so, aber wir machen ja keine Referendarzeit, wie das Lehrer tun müssen oder auch Juristen, ne, die ja nach dem Studium nochmal eine Ausbildungszeit durchlaufen müssen. Und diese Ausbildungszeit, die bleibt uns hier formal erspart. Wir können also im Prinzip Beamter werden, aber dann sagt man, der Nachweis der selbstständigen wissenschaftlichen Arbeit gilt halt als erbracht, wenn man diese zwei Buchstaben da hat.
Ja.
Und, aber andererseits, das Organigramm gibt nun, wie gesagt, auch nur wieder, wer quasi im Internet zum Beispiel zuständig ist für bestimmte Seiten oder so. Ne? Und da ist halt immer irgendein Chef, hat da seinen Kopf hinzuhalten, der dann quasi für seinen Fachbereich oder für seine Abteilung zuständig ist.
Es gibt ja viele Abteilungen, das vermutet man ja gar nicht, dass das alles irgendwo mit Messen und Regeln und was weiß ich zu tun hat. Ich habe zum Beispiel einmal zu tun gehabt mit der Abteilung mit Wahlcomputern und die waren in Berlin.
Ja.
Und die gehörten irgendwie zum Kinderspielzeug oder sowas. Irgendwie sowas war ganz komisch da.
Gut, also es gibt zwei Standorte in der PTB, heute zwei. Das historisch gewachsene Berlin-Charlottenburg, wo die PTB vor 125 Jahren mal ihren Anfang nahm. Und dann das PTB Braunschweig, das eine Neugründung quasi ist auf einem ehemaligen Forschungsgelände der Luftwaffe nach dem Krieg. Als halt das Berliner Institut während des Kriegs evakuiert wurde und sich hinterher ein Teil der Kollegen im Westen wiederfanden, ein Teil im Osten, hat man halt hier im Westen eine PTB gegründet. Das Berliner Institut, was ja Charlottenburg war, ja Westberlin, das hat man dann 1950 mit in die PTB als Einheit geschaffen, hat halt jetzt zwei Abteilungen der PTB in Berlin Und die sind ein bisschen bunt aufgestellt. Da gibt es eben eine Gruppe, die macht Sicherheit, Information, wie heißt das, Sicherheit in der Metrologie, also in der Informationstechnik oder sowas. Und dann, da gehört auch Spieltheorie dazu und die Zulassung von Spielapparaten, also von Spielgeräten. Und die haben sich auch mit solchen Sachen wie Wahlcomputern befasst oder so, ja. Und ein anderer wichtiger Teil in Berlin ist die Radiofotometrie und Radiometrie, also die Herstellung von elektromagnetischer Strahlung im Infraroten und im UV, die berechenbar ist zur Kalibrierung von Detektoren und sowas. Dort hat man noch ein neues Labor aufgebaut in Adlershof, in diesem Forschungsstandort da in Berlin. Und so ist die PTB in der Tat, es ist eine falsche Zuordnung, eine falsche Assoziation, dass die PTB nur die Zeit macht. Die Zeit ist ungefähr 1,5% der PTB. Ne?
125 Jahre wird es in diesem Jahr. Das ist ja schon ganz schön was auf dem Buckel. So, da ist auch einiges passiert. Ich glaube, es war auch die größte Zeit der Messungen, die da anstanden. Also in allen Ecken und Kanten. Ja, was man liest, also was Sie eben schon angesprochen haben, Infrarot und alle möglichen physikalischen Zustände werden ja genutzt zum Messen. Zuerst habe ich gedacht, die machen einen Fehler da, dauernd einen Fehler in dem Organogramm, weil sie von Metrologie gesprochen haben. Ich dachte, das ist doch Meteorologie, bis ich mir dann klar wurde, natürlich ist das Metrologie.
Ja, das ist die Kunst des Messens und die Initiative, ein solches metrologisches Institut zu gründen, geht auf die Industrie zurück. Und unser quasi Initiator war Werner von Siemens.
Ja. Der ja auch mit das Patentamt mit initiiert hat.
Wissen Sie, ja, das kann gut sein. Und und aus dieser Tradition heraus gehören wir auch zum Bundeswirtschaftsministerium, also Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, wie das heute heißt, und nicht, wie manche denken, zum Forschungsministerium. Ja. Wir machen zwar hier Forschung, aber eigentlich ist unsere Kernaufgabe die Unterstützung der Arbeit der Industrie durch das Bereitstellen von Maßstäben jetzt für alle physikalischen und technischen, oder viele, nicht alle, aber für viele technische Fragestellungen und die Entwicklung von Messverfahren und die Unterstützung von Produktionsverfahren und so weiter.
Mhm. So, jetzt haben wir die PTB, jetzt wissen wir so ein bisschen was da so läuft. Und jetzt geht's mal zu Ihrem Fachthema, zur Zeitmessung. Und da kommen ja die genauesten, ich glaube, wir in Deutschland haben eine der genauesten Uhren bei Ihnen stehen. Ist das so?
Nee, also in Deutschland gibt es im Wesentlichen eine Stelle, die Entwicklung macht auf dem Gebiet der Uhren, das sind wir. Dann gibt es noch zwei, drei Hochschulinstituten, die auf dem Gebiet sich so ein bisschen versuchen, mit die also aus der Beschäftigung mit Laserspektroskopie ist der Ausdruck früher, heute nennen sie das noch neudeutscher Quantenoptik. Da gibt es also mehrere Institute, also bekannteste ist Max-Planck-Institut in Garching, also Max-Planck-Institut für Quantenoptik mit in Garching, wo Herr Professor Hensch, Nobelpreisträger, noch tätig ist. Dann gibt es ein entsprechendes Institut an der Uni angesiedelt hier in Hannover. Es gibt so ein Institut angesiedelt an die Uni in Bonn. Und vielleicht noch zwei, drei andere, die Humboldt-Universität hat auch so eine Gruppe. Also es gibt ein paar Leute, aber wirklich Uhren, die dann auch hinterher Uhren sind und als Uhren benutzt werden, machen wir. Und dann ist es klar, dass also auch das Genaueste, was auf dem Gebiet entstand in der jüngsten oder jüngeren Vergangenheit, steht halt auch bei uns, das ist schon klar.
Im Moment läuft ja bei Ihnen so als zeitnormal eine Cäsium-Uhr. Und das Cäsium, kann ja nicht jeder was mit anfangen, wieso Cäsium eine genaue Zeit liefert.
Ja, das ist, ja, also fangen wir so an. Das Grundprinzip der Atomuhr lässt sich realisieren mit verschiedenen Elementen. Und in den 50er Jahren, als überhaupt da jemand das ernsthaft erwogen hat, sich mit sowas zu beschaffen, da waren auch nicht klar, welches Element man für den Zweck nimmt. Aber man hat dann das Periodensystem so ein bisschen durchmustert und hat halt geguckt. Die Idee ist, dass man sich ein Atom auswählt, das in verschiedenen Energiezuständen vorkommt, die man durch Bestrahlung mit elektromagnetischen Feldern anregen kann. Das kann man mit praktisch jedem Element. Ah, da war die Bedingung, es muss aber so sein, dass diese diese Zustände, in denen die Atome vorkommen, möglichst wenig gestört werden können durch äußere elektrische Felder, magnetische Felder. Okay, ja. Dann das schränkt die Auswahl ein. Die nächste Auswahl ist, man will ja freie Atome untersuchen, nicht Atome in einem Kristallgitter oder in der Flüssigkeit oder so, sondern eben als atomares Gas. Und dann war die Auswahl schon wieder eingeschränkt, welche Elemente kann man denn nun mit wie viel Aufwand in diesen Zustand bringen. Ne? Also Eisen zu verdampfen, ja. Das ist ja nur eine tolle Tat. Ne? Bei Cäsium geht das ganz einfach. Das Cäsium ist schon, hat die Eigenschaft, dass es schon bei Zimmertemperatur flüssig ist oder bei Körpertemperatur, also bei 32 Grad sowas flüssig wird. Und damit verdampft es auch mit einer gewissen Verdampfungsrate. Und das heißt, also man braucht nicht mehr viel elektrische Heizung, um eben einen Cäsiumdampf zu erzeugen. Und so gibt es noch mehr Kriterien, die man brauchte. Ein weiteres war die Frequenz. Man wollte ja die Atome bestrahlen mit einer Frequenz, die man irgendwie erzeugen muss. Und so wie im Radio ist früher Langwelle und irgendwann kam die Mittelwelle und irgendwann ging es hoch zu UKW, also in einem Bereich bis 100 Megahertz oder so. So war das technisch eben in den 50er Jahren ungeheuer schwierig, Signale zu erzeugen, denen man klarerweise sagen konnte, da ist jetzt hier ein Signalausgang von 9 so und so viel Gigahertz mit all den Stellen. Ja, das war einfach schwierig. Und dann ist letztlich dieses Cäsium damals als Kompromiss ausgewählt worden, aber eben als ein sehr, sehr guter Kompromiss, denn man macht es heute noch so. Man hat gelernt, die Genauigkeit der Cäsiumuhr von zwischen 1955 und unserer heutigen Zeit um mehr als 5 Größenordnungen zu verbessern.
Bedeuten denn 5 Größenordnungen? Ja,
die ersten Uhren gingen halt vielleicht falsch in eine Sekunde in 1000 Tagen. Und jetzt sind wir halt eine Sekunde
in 5000.
Ja, nein, 10 Millionen Jahren.
Ja.
Größenordnungsfaktor.
Ja. Ach so, ja.
Und ohne dass das Grundkonzept völlig über den Haufen geworfen wurde, hat man das eben über die Jahre gelernt. Und viele Institute haben da ihr kleines Schärflein zu beigetragen. Hier in der PTB hat man erst in den Mitte der 60er Jahre angefangen auf dem Gebiet. Man hat hier 1969 eine Uhr vorgestellt, die wir selber gebaut haben, 1985 eine Uhr oder 86 eine Uhr vorgestellt, die dann jeweils weltweit mit an der Spitze der Genauigkeit standen, dann wieder 2000, dann wieder 2009. Aber eben so wie es die PTW gemacht hat, haben viele andere Institute das auch gemacht. Die Cäsium-Uhr wurde auch als zum kommerziellen Produkt entwickelt, also etwas, was man sozusagen tragen kann und einen Arm klemmen, also nicht ganz so einen Arm klemmen, aber also 30 Kilo, 19 Zoll breit. Diese Entwicklung hat es halt auch gegeben, ne? Und diese Uhren sind ungeheuer populär und weit verbreitet, nicht in Riesenstückzahlen, aber eben so 150, 200 werden da wohl von pro Jahr verkauft. Und diese Uhren finden Sie in Deutschland, gibt es bestimmt 50, 60 Stück davon. Ne? Mhm. Aber die genauesten, also da war das, was die PTB gebaut hat, die sind eben immer ein Faktor 100 oder sowas besser gewesen als alles, was die Industrie konnte und wollte. Ich sage bewusst konnte und wollte, nicht, das ist nicht so.
Ja, auch das ist ja auch eine Frage des Geldes. Ne?
Ja, nicht nur eine Sache des Geldes, sondern auch der Praktikabilität. Unsere Uhren, wenn man mal im Internet guckt, die Hörer sind ja alle Internetbegeisterte auch wahrscheinlich, man sieht, die sind einfach groß und sperrig. Das ist jetzt nicht was man irgendwo mal mit in ein Auto nimmt oder so. Oder was man, die sind schon für den Zweck gebaut, hier zu ticken und hier die Zeit zu machen.
Aber Sie sagten eben, das war bei Ihnen, die Uhren waren so im Vergleich die genauesten Uhren. Wie kriegt man das denn raus? Ich meine, Sie können ja nicht die Schwingungen alle zählen oder irgendwie. Oder sagen, die hat 5 nach 8, das stimmt, und die anderen haben 6 nach 8 oder sowas.
Also Atomuhren, die Genauigkeit von Atomuhren ist immer so, dass man so einfache Bilder nicht verwendet.
Ja.
Also das Erste ist, ein Stück der Arbeit ist einfach nur eine Angabe in einer wissenschaftlichen Veröffentlichung. Wie genau glaubst du, Herr Uhrmacher, geht deine Uhr? Also wir Physiker, also da sage ich jetzt mal wir Physiker, wir machen eine Unsicherheitsabschätzung, wenn wir eine solche Uhr fertiggestellt haben. Und das, der Inhalt dieser Abschätzung ist es zu sagen, jawohl, wir glauben, also wir haben die Nachweise erbracht, die uns dazu bringen, dass diese Uhr nicht mehr falsch geht als eine Sekunde in 1 Million Jahre, eine Sekunde in 10 Millionen Jahre oder sonst was. Das übersetzt man ja dann auf so und so viel, also auf Mikrosekunde, also Millionstel Sekunde pro Jahr. Und dann ist die Frage, kann man das nachweisen? Wenn man in einem Institut wie hier 2, 3, 4 Stück hat, dann kann man die miteinander vergleichen, durch den Vergleich der Einpuls pro Sekunde, die die Uhren ja liefern. Und nicht die Anzeige. Die Anzeige ist völlig irrelevant, sondern der Tick, der elektrische Impuls, der rauskommt als Einpuls pro Sekunde, der wird verglichen zwischen mehreren Uhren. Und das kann man heute mit einer Auflösung machen im Pikosekundenbereich. Und das kann man schon lange mit einer Auflösung machen im Nanosekundenbereich. Also als ich hierher kam, war schon der 2-Nanosekunden-Zähler alt. Der war dann also schon, stand schon in dem Reserveregal sozusagen. Also so lange kann man das schon. Und das heißt, Sie können also, wenn Sie Ihre 2 Uhren nebeneinander stehen haben, ist das überhaupt kein Problem. Wenn Sie eine Uhr hier haben oder eine in Frankreich oder eine in England oder eine in Amerika und wollen da jetzt die Uhrzeiten, also diese Einpuls pro Sekunde Signale vergleichen, dann wird es halt ein bisschen schwieriger. Und da kommt, das war also auch in diesen 60er, 70er Jahren in der Tat, nein, das war eigentlich immer ein Problem, die Uhren miteinander vergleichen zu können. So, dass man sagen konnte, wir machen keine Aussage über die Qualität des Vergleichs, sondern über die Qualität der Uhren. Und das ist letztlich heute wieder so, ne? Weil die Uhren einfach unheimlich viel besser geworden sind in den letzten Jahrzehnten, oder ganz aktuell in den letzten 5 Jahren, kann man sagen, und jetzt hängen wir wieder mit den Vergleichsmöglichkeiten hinterher.
Okay. Wie genau sind dann eigentlich diese Internet-Uhr-Normale?
Internet, naja.
Also wenn ich so New York oder sowas, gehe ich öfter New York und hole mir da die Zeit dann für meine Uhr vom PC.
Das ist ja schön, warum man das in New York macht. Letztlich können Sie auch einstellen, in dem Windows-Betriebssystem hinten jeden Server, der es gibt. Und ja. Es gibt tausende von Servern, die Ihnen die Uhrzeit liefert. Und die normale Art und Weise der Zeittransport ist das Network-Time-Protokoll. Und dieses Network-Time-Protokoll ist etwas, in dem Moment, wo Sie den Klick machen, registriert Ihre Software in Ihrem, die bei Ihnen auf dem Rechner laufen muss, registriert den Zeitpunkt, zu dem Sie die Zeit, einen Request senden. Die empfangende Stelle, also an dem Server, den Sie angewählt haben, wird registriert, wann Ihre Anfrage ankommt, wann die Anfrage die Antwort des Servers diesen wieder verlässt und dann wird wieder die Ankunftszeit bei Ihnen registriert. Und wenn da zum Beispiel eine Satellitenstrecke dazwischen ist, also New York oder so, dann ist halt schon mal die reine Laufzeit in einer Richtung typisch eine Viertelsekunde. Und aus diesen 4 Zeitstempeln, die ein solches NTP-Paket, wie das heißt, bekommt, kann man dann die Uhrzeit bestimmen. Und das geht im Internet nicht besser als auf eine halbe Sekunde oder auf ein paar Zehntelsekunden oder so. Und das Problem ist die Unmöglichkeit zu sagen, dass die Signalwege in den beiden Richtungen die gleichen sind.
Klar.
Das Paket, die Messtechnik selber geht in die Mikrosekunden, genau. Wir haben hier natürlich Server bei uns im Labor stehen und Server im Rechenzentrum stehen und wenn die miteinander reden, dann wissen die voneinander auf Mikrosekunden, dass die gleich sind. Aber das geht eben nicht über das Netz, weil man einfach das Netz ja die Topologie ja völlig unbestimmt ist oder weitgehend unbestimmt ist. Es gibt jetzt andere Ansätze, dass man praktisch das Netz im Netz, also ein netzfähige Netzwerkstrukturen aufbaut, ja, aber an jedem Knoten quasi Zeitstempel vergibt, wann ein Paket kommt und wieder geht. Das läuft dann unter PTP, Precise Time Protocol. Und da hofft man auf die oder es ist vielleicht sogar schon gezeigt, auf die Unter-Mikrosekunden-Genauigkeit zu kommen. Auch wirklich auf einem Netz von Landesgröße. Also nicht nur auf einem Industriecampus, da ist das schon lange gezeigt, sondern eben wirklich in Deutschland zum Beispiel. Und das ist eine Technik, die zum Beispiel im Gespräch ist für die Nutzung, für die Synchronisierung der 4. Generation Mobilfunk.
Aha. LTE.
Ja.
Ja, die Zeit. Also mir genügt das schon, wenn ich nach New York gehe und habe dann auch ein Viertelsekunde Delay.
Muss ja nicht eine Viertelsekunde sein.
Ja,
wenn man sicherstellen könnte, dass ihr Signal hin und rück den gleichen Weg nimmt, dann wird ja diese Laufzeit rausgerechnet. Ja. Aber das ist halt nicht so. Sie haben einmal ein Kabel dazwischen, es gibt ja beliebig auch viele Telefonkabel, und einmal vielleicht ein Satellit dazwischen, und da haben sie, dann ist es halt, hat man eine extreme Unsymmetrie in den beiden Laufrichtungen.
Wo wir jetzt schon seit ein paar Jahren mit zu tun haben, das ist dieses komische Wort DCF-77. Das 77 ist 77 Kilohertz für einen Langwellensender. Und das DCF bedeutet auch etwas, das wissen Sie wahrscheinlich.
Ja gut, das ist ein DCF-77 ist das Kürzel für einen Sender, wenn der eingetragen wird bei der Internationalen Telekommunikationsunion. Und praktisch jeder Sender ist vermarktet sozusagen mit einem solchen Kürzel. Die Bezeichnungen sind wohl so, alle Sender, die in Deutschland stehen, beginnen mit D, aber ja, nicht alle Sender, die mit D beginnen, stehen in Deutschland. C steht für Langwelle oder stand in den 50er Jahren für Langwelle, wie das heute ist, weiß ich nicht. F steht für Frankfurt, weil der Sender nicht so ganz weit weg ist von Frankfurt. Und in der Tat ist bei uns die 77 ziemlich nah an den 77,5 Kilohertz Trägerfrequenz. Mhm. Es gibt aber auch einen Sender, der heißt, ich glaube, DCF 143, der sendet aber mitnichten auf 143 Kilohertz. Also das ist nicht eindeutig, diese Zuordnung.
Mhm. Warum hat man Mainflingen als Senderstandort genommen? Weil der ziemlich in der Mitte von Deutschland liegt?
Also man hat genommen, die Deutsche Bundespost, die es ja zu dieser Zeit noch gab, war ja erstmal verlustig gegangen ihrer großen Sendeanlage in Nauen. Die lag ja dann im Osten und suchte nach einem neuen Standort in der Bundesrepublik. Und das war dann Anfang der 50er Jahre, hat man vermutlich in der Tat geguckt, geometrisch. Es gab den Senderanlage noch in Norddeich, in Norddeich Radio, ne? Aber das ist halt geografisch falsche Ende der Welt. Und Frankfurt war ja auch dann eine Stadt mit Bedeutung und Börsenplatz und all sowas nach und nach. Und so hat die Deutsche Bundespost dort einen alten Flughafen übernommen und hat dort zunächst Militärsender aufgebaut, die halt nach dem Krieg übrig geblieben war. Also so LKWs mit Sendern, die dann da erst standen. Und dann hat man nach und nach Häuser gebaut und diese große Antennenanlage aufgebaut. In der Hochzeit, würde ich sagen so Ende der 60er Jahre, liefen dort 7, 8 Sender mit verschiedenen Zielen. Man hat damals Langwelle für die Nachrichtenübertragung verwendet, also für Sportinformationsdienst, Börsenfunk, American Press, Agence France-Presse, die haben von Mainflingen aus quasi ihre Korrespondenten-Nachrichten, die sie im Rhein-Main-Gebiet gesammelt haben, an ihre Zielorte gesendet. Und so ist auch der DCF 77 eingetragen bei der ITU als ein fixer Service, um zu senden von Mainflingen nach Kairo und nach Madrid, und irgendwelche Orte hat man da angegeben. Mhm. Also eigentlich war der Zweck ein völlig anderer, als dann Zeit auszusenden. Das hat dann nicht lange gedauert, dann kam die Deutsche Bundespost und meinte, es wäre doch schön, wenn man quasi dieses Funksignal in der Qualität so weit verbessern würde, dass man da eben noch zusätzliche Benefits, also zusätzlichen Gewinn von ziehen kann. Zum Beispiel einfach mal die Trägerfrequenz schön stabil zu machen. Und die PDB hat damals noch Quarzuhren gebaut hier in Braunschweig und hat dann also zwei, glaube ich, Quarzuhren da runtergestellt nach Mainflingen, die immerhin noch so, schon so gut waren wie ein Teil in 10 auf 7 über den Tag oder sowas, und hat also erstmal die Trägerfrequenz von guten Quarzuhren abgeleitet, ehe dann in den 60er Jahren die ersten Rubidiumuhren kamen. Also Ende der 60er Jahre die ersten Rubidium-Atomuhren da unten aufgebaut wurden. Heute betreiben wir den DCF 77 mit 3 Cesium-Uhren. Also dort stehen 3 kommerzielle Cesium-Uhren, die uns gehören. Augenblick mal. Heute sind am Sender unten 3 kommerzielle Cesium-Uhren, aus denen wir 3-mal dieses ganze Zeitsignal erzeugen. Die Trägerfrequenz und halt die Modulationen, die drauf sind. Und naja.
Die Modulation, das habe ich zumindest bei meinen Aktivitäten da gesehen, die war ja mal, hatte ja einen Vorgänger. Also unsere jetzige DCF 77 Uhr hatte einen Vorgänger. Was hat die denn gemacht? Das war eine andere Modulation.
Naja, also es ist quasi ein aufwärtskompatibles oder abwärtskompatibles System. Ich glaube, am Anfang wollte man eigentlich nur Normalfrequenz und Minuten marken. Und dann hat man noch eine Senderkennung drauf gehabt, also mit Morse-Alphabet irgendwie da DCF7 und DCF da drauf gegeben. Dann hat man noch Kammerton A drauf moduliert, 440 Hertz. Und mit der Trägerfrequenz und der Minutenmarke, da kann man ja im Prinzip schon eine Uhr am Laufen halten, wenn man sie halt zur vollen Minute loslaufen lässt und nimmt immer die neue Minutenmarke, um sie im Gleichlauf zu halten, wenn man halt die Uhrzeit quasi per Hand eingibt. Und das, ja, so war das. Dann gab's, es kann jetzt auch, jetzt bringe ich mich in Verlegenheit. Ich glaube, es gab auch eine Zeit, da waren nur Sekundenmarken drauf, aber ohne Inhalt. Also quasi, ja, doch so ähnlich war das. Und in den Mitte der 70er Jahre wurde dann der Zeitcode da drauf gepackt, also die Übertragung der Uhrzeitangabe, Stunde, Minute und all diese Dinge im Laufe einer Minute.
Ja, ja. Und da fing unser Basteleien da auch an und dann gab es ja den Computerclub in den 80er Jahren und da haben wir gehört, dass die Firma Junghans dabei sei, einen Chip zu entwickeln für das DCF-77-Signal, dass man bald eine Armbanduhr haben wird, wo dieses Signal abgeleitet wird. Das fanden wir ja wirklich spannend und haben immer wieder nachgehört, wie weit sind die denn? Und als dann die erste Uhr kam, da hatte ich sie sofort am Arm und musste allerdings feststellen, dass die Antenne nicht lange gehalten hat. Die war ja im Armband drin und die hat sich dann bei vielen Leuten, wie ich nachher gehört habe, ist die nach kurzer Zeit kaputt gegangen. Ich habe eine zweite Uhr gekauft, die ist auch kaputt gegangen im Armband. Und dann habe ich dann die dritte Uhr gekauft von denen. Das war eine Uhr, die mit Solar lebte. Im Ziffernblatt war eine Solarzelle. Und das fand ich nun wiederum ganz, ganz toll, weil das war ja irgendwie etwas Lebendes. Da lebte irgendwo etwas, hat irgendwelche Energie aufgenommen aus der Umwelt, hat diese Energie umgesetzt, um eine Information nach draußen zu geben. Das war ja schon eine kleine Roboterart oder ein kleines Lebewesen, primitivster Art. Und diese Uhr, die hatte ich lange am Arm und da war ich auch richtig ganz stolz gewesen und habe das natürlich bei Flügen nach Amerika ausprobiert, ob die dann jetzt aufhört, richtig zu ticken. Und das 1500 Kilometer geht ja dieses Signal, das war natürlich da nicht mehr zu empfangen. Man konnte auch nichts mehr stellen da dran. Naja, da hat man dann anschließend den Quarz genommen, der lief hier auch ganz gut. Also es waren schon tolle Zeiten, was da so passierte.
Sie haben die Firma Junghans erwähnt. Junghans war der Erste, der in Deutschland praktisch damit auf den Markt gekommen ist, mit der Mecca 1. Es gab da noch einen Vorfahrer dazu quasi, der das Ganze angestoßen hat. Die Industrie war erst ziemlich zögerlich, so weit mir meine Kollegen das erzählt haben. Da gab es in Darmstadt an der TU den Professor Wolfgang Hilberg. Und der hat schon 1967, da war er noch bei der AEG gewesen, vorgeschlagen, also er hat drahtlos gesteuerte Uhren mit Normalzeit-Ziffernanzeige. Der wollte also quasi, seine erste Idee war, diese Zeitinformation in so einem Randbereich vom Mittelwellenradio unterzubringen oder UKW-Radio. Also da, wo nicht die Tonfrequenz übertragen wird, sondern irgendwie im Spektrum so einen Randbereich zu machen und das dann quasi in das Radio zu integrieren. Und er hat dann aber auch mit Studenten eine Funkarmbanduhr entwickelt, also erstmal eine makroskopische Uhr entwickelt, die dann das DCF-77-Signal macht und er hat eben aber auch Vorschläge gemacht, wie man das soweit miniaturisieren kann. Und da, also er fühlt sich sehr als der Vater der Funkuhr in Deutschland und Junghans hat aber, und er hat auch jede Menge Patente auf alle möglichen Features davon und es hat auch immer viel Streit gegeben zwischen den verschiedenen Nutzern und Entwicklern von Funkuhren. Und was Sie von der ersten Junghans Armbanduhr sagen, ja, also das Armband war halt eine Schwäche, einfach weil das beim Tragen das Leder ja dann sich abnutzt, korrodiert und dann kommt Säure von der Haut und Feuchtigkeit an diese kleinen Drähtchen da und dann reißen die Drähtchen ab und so und dann war am Schluss der Wechsel des Armbands 100 DM gekostet oder so, das war den Leuten das dann nicht wert. Ja. Aber inzwischen ist die Mecca 1 ein Objekt für Uhrenmuseen. Und ich habe also natürlich auch eine und ich habe ja letztens, 5 Jahre her, die Batterie wechseln lassen, die übrigens unheimlich lang hält. Da drin hält die Batterie viel länger, weil da nämlich eine große 20 mm oder 22 mm Batterie drin ist, nicht so ein ganz kleines Knopfchen. Kurz und gut, da war ich dann hier bei unserem Braunschweiger Uhrmacher, also ein angesehenes Geschäft, und der sagte mir, der Uhrmacher, die dürfen sie aber nicht mehr tragen. Warum darf ich die nicht mehr tragen? Ja, das ist ja ein wertvolles Objekt, sowas trägt man nicht, sowas legt man in den Tresor. Okay, habe ich mir gedacht. Und in der Tat hat das Deutsche Uhrenmuseum versucht, die gesamte Kollektion rückwirkend wieder zu kaufen. Da gab es ja auch mehrere Design-Features von der gleichen Uhr, verschiedene Farben und so. Und das ist unmöglich, die noch zu finden. Die sind ungeheuer beliebt bei Sammlern.
Also wenn sie haben, ich habe eine, ja. Zwei. Ich habe zwei.
Die mit diesem unsymmetrischen Gehäuse und der Digitalanzeige. Das ist ja die Uhr, also das erste Objekt. Später kamen dann alle möglichen Modelle dazu. Ja, also ich habe jetzt, inzwischen gibt es ja, ich habe jetzt gerade wieder für 125 Jahre PTB, haben wir eine Sonderserie bestellt bei einer Firma in Ruhla, da in Thüringen, ne? Garde, und die liefert also praktisch die Uhren mit einem vom Kunden ja ausgewählten Zifferblatt. Und da konnte man also aufs Zifferblatt PTB, unser PTB-Logo draufsetzen, und konnte diese Uhr dann kaufen als Damen- und Herrenmodell und so, und 60 Euro oder sowas. Also.
Nun müssen wir vielleicht mal drüber reden, dieser Langwellensender da in Mainflingen, der kostet ja Geld. Das ist ja, gibt es einen Betreiber, das ist die Telekom und damals die Post natürlich, und die Post so freundlich und hat gesagt, wir machen das für die lieben Freunde, die eine genaue Uhrzeit haben wollen. Oder die hat da wahrscheinlich auch Geld dran wollen.
Ja, naja, das lief erst so. Die Post hat erstmal ein Interesse gehabt, Normalfrequenz in der Luft zu haben für eigene Anwendungen und später dann auch die Zeit. Aber als sie gemerkt haben, dass das ein Selbstläufer wird und auch viele andere Nutzer da sich drauf stürzen, zwar immer noch in Zahlen, vierstellige oder fünfstellige Zahlen, aber immerhin doch große Zahlen, dann gab es halt ein Abkommen zwischen dem Bundesministerium für Post und Telekom und dem Bundesministerium für Wirtschaft über die Zahlung einer monatlichen oder jährlichen Gebühr. Seit der Privatisierung der Deutschen Bundespost waren wir erst bei der Deutschen Telekom AG und jetzt ist der Betreiber der Station die Media Broadcast. Also keine Tochter mehr von der Deutschen Telekom, sondern von France Telekom. Aha. Aber naja, gut. Und die Media Broadcast hat halt Konditionen, zu denen sie das betreibt. Die PTW schließt, hat dann einen Vertrag geschlossen, vor 14 Jahren oder so. Und den haben wir gerade im vergangenen Jahr verlängert mit den gültigen Konditionen bis ins Jahr 2023.
Solange können wir uns also auf die DCF 77 freuen.
Vereinbart und, also jeder Entwickler oder jeder Käufer hat eine gewisse Sicherheit, dass es funktioniert, dass es so lange existiert. Also die PTB hat ein Interesse daran, das fortzuführen, weil es letztlich eines der Aushängeschilder unseres Instituts ist. Und ich meine, man kann jetzt auch nicht Millionen von Nutzern vom Kopf stoßen, ne? Und der DCF ist heute etwas, was halt einfach zu Deutschland und Europa dazugehört. Ja.
Haben die Amerikaner auch sowas?
Ja, wir waren nie die Ersten. Die Ersten, die kodierte Zeitinformationen gesendet haben, war das immer USA, WWVB in Fort Collins. Und diesen Sender gibt's auch heute noch. Und dieser Sender wurde auch vor 6-7 Jahren wieder aufgerüstet mit größeren Antennen und größerem Verstärker, um eben die Feldstärke anzuheben, sodass die Nutzbarkeit größer wird. Es gibt zwei solche Sender in Japan, angepasst an diese langgestreckte Geometrie oder der Topologie von Japan. Dann brauchen wir da zwei Sender, das schafft man mit einem nicht. Und es hat lange Jahre den HWG gegeben, einen Schweizer Sender am Genfer See, bei 75 Kilohertz. Der wurde aber mangels Zuhörerschaft jetzt eingestellt Ende 2011.
Da war aber keiner kompatibel zu den Braunschweiger-Signalen. Ja,
die Schweizer hatten irgendwann, also die Schweizer ist eine lange Geschichte, die haben zuletzt dann praktisch den DCF-Code gesendet. Man konnte also eine DCF-Uhr, das Eingangsfilter, auf 75 Kilohertz senden und dann ging es auf 75 Kilohertz, wo halt der Empfang ausreichend war. Aber trotzdem hat das sich nicht mehr durchgesetzt. Die Industrie hat DCF verkauft und das war's.
Nun klingt das DCF, Langwelle, klingt immer nach hohem Stromverbrauch. Da muss viel auf die Antenne gegeben werden, damit das Signal auf 1500 Kilometer da macht. Was kommt denn da zusammen, so an Betriebskosten? Haben Sie da einen Überblick?
Nur noch klar, wir haben ja einen Vertrag. Und in dem Vertrag steht ja auch drin, was man bezahlen muss. Das sind 70.000 Euro im Monat.
Hui. Ich weiß nur, dass die Deutsche Welle, die hat das ja eingestellt jetzt mit ihrer Kurzwelle. Die ist mit der Kurzwelle in Jülich mit 1,2 oder 1,3 Megawatt auf die Antenne gegangen. Das war ja, um nach Australien zu kommen. Das war ja nun auch, das war ja auch ein Posten, der da angelaufen ist. Ja, und ich meine, würde man heute nochmal DCF 77 machen oder würde man das anders machen?
Das ist eine schwere Frage. Also heute von, erstmal, was ist um einen herum verfügbar? Die Zeit über Langwelle, überhaupt über Radiowellen zu übertragen, ist, glaube ich, omnipräsent. Aber es gibt immer mehr Besucher hier, also ich sehe immer mehr Besucher hier in PDB, die ohne Uhr am Handgelenk ankommen. Das heißt also, man hat sein Handy, sein Mobiltelefon. Also es kann gut sein, dass die Bedeutung der Langwellenaussendung in Deutschland jedenfalls stagniert, sagen wir es mal vorsichtig so, oder nur noch ein minimales Wachstum hat. Weil einfach der Privatmann gar nicht mehr so sehr an der Uhr hängt, dann die Uhr lieber wieder als Schmuckstück sieht und die Zeit hat er sowieso vom Handy oder wie auch sonst noch, von seinem iPod und iPhone, wie Dinger da alle heißen. Ne? Das geht ja auch im Prinzip. Und ich glaube aber, zum Beispiel gegenwärtig wird ein solcher Sender aufgebaut in Saudi-Arabien und in Malaysia. Also es ist so, und in Taiwan und in China. Und zwar genau nach dem, also nicht genau, aber im Prinzip Langwelle, Amplitudenmodulation und dann irgendwelche Informationen da noch mit draufgepackt. Man kann, was man heute möglicherweise anders machen würde, ist die Modulationsform, die wir bei uns beim DCF gewählt haben, die ist aus der Geschichte zu verstehen, dass man eigentlich zuerst Normalfrequenz senden wollte. Und das heißt, man musste die kontinuierlich, die 77,5 Kilohertz Träger stehen haben. Mhm. Und dann hat man eben nur diese kurzen 0,1 und 0,2 Sekunden Amplitudenabsenkung eingeführt. Und auch nicht auf Null getastet, sondern immer noch einen Träger stehen gelassen.
Ja.
Und das wird man heute wahrscheinlich nicht anders machen, weil man sagt, Leute, die Normalfrequenz brauchen, die nutzen heute sowieso GPS. Es gibt GPS-dezimierte Oszillatoren, die sind so billig und so gut, da braucht man sich mit den Langwellen und diesen Schwankungen und Ionosphäre und all diese Ausbreitungsschwankungen und so weiter, braucht man sich nicht mit rumzuärgern. Das geht, fürs gleiche Geld geht das genauer mit GPS. Ne? Und bei der stationären Anwendung, also im Kalibrierlabor, in der Industrie und so, da stört das ja nicht, wenn man eine Antenne auf dem Dach haben muss. Aber die Zeit, irgendwie mobil verfügbar zu haben oder so, und am Handgelenk und so, da will man keine GPS-Antenne mitschleppen. Es gibt zwar inzwischen ja auch, also es gibt Entwicklungen für quasi Armbanduhren mit GPS-Empfang, aber.
Ja, Smartphone und iPhone machen ja auch GPS.
Ja, aber da müssen wir mal gucken, wie schnell die Batterie leer ist. Das ist ja, eine Uhr hat dann doch noch ein bisschen andere Funktionen. Ne? Ich meine, das iPhone, das legen sie dann zwischendurch immer wieder auf ihre Dockstation oder die hängen es halt irgendwo an so ein Kabelchen und so. Und mit der Armbanduhr, das ist ein bisschen andere Gebrauchsart, glaube ich. Also die Armbanduhr, da möchte man schon nicht alle Jahre die Batterie wechseln müssen. Und dass man dann so eine Ladefunktion dran hat, das weiß ich nicht, ab wann es das gibt. Vielleicht kommt das auch mal klar. Aber das ist ja, ne, die Armbanduhr, da geht man zum Uhrmacher oder zu so einer Station, wo man da muss man seine Uhr hinbringen und so. Und das will man nicht öfters machen als alle 3 Jahre.
Also ich habe ja immer Hochachtung vor diesen Leistungen der Mayas zum Beispiel, die also ziemlich genau ein Umlaufjahr auf die, naja, auch auf Teile von Sekunden ausgerechnet haben. Und überhaupt die Ägypter und die alten Griechen waren eigentlich gute Zeitmesser für ihre Zeit gesehen. Und da ist ja jede Menge gemacht worden und jede Menge erfunden worden. Und wie kam das, dass die schon damals ohne die Hilfsmittel, die wir heute haben, so genau messen konnten? Und die wurden ja auch gar nicht so alt. Die konnten ja höchstens 30 Jahre dazu beitragen.
Ja, also erstmal, dass das Bewunderung abnötigt, das ist unbestritten. Und bei mir ist es weniger jetzt, ich sehe das weniger an der Zeit, als vielmehr, was die schon wussten über die Sternbilder und über die ptolemäische Jahr, über die Präzession und Nutation der Erdachse und alle diese Dinge, seit wann man das alles schon weiß. Das erfordert ungeheuer Disziplin in der Beobachtung und Kontinuität. Ja. Und man muss sich das vermutlich so vorstellen, dass es eben quasi Schulen gab, oder es gab natürlich immer individuell, also irgendjemand, es muss immer ein Mensch den Anschluss geben dafür, aber in dem Maß, wie die Kulturen, die Sie gerade erwähnt haben, haben alle gegenüber uns einen Vorteil, die können, wenn sie wollen, regelmäßig den Sternenhimmel beobachten oder auch den Mond oder so. Bei uns, heute Abend würde ich mal wieder sagen, ist Sternbeobachtung null, ne? Da sieht man nichts, ist alles voller Wolken. Und wann hat man überhaupt die Gelegenheit, mal die vier Mondphasen innerhalb eines Monats mal wirklich zu sehen, bewusst? Selbst wenn man sich Mühe gibt und sagt, es müsste jetzt soweit sein, jetzt müsste auf halb stehen, jetzt müsste Neumond und so, Vollmond sein oder so, kann einem ja passieren, dass man ihn tagelang nicht sieht. Und in diesen Wüstenländern oder so, da im Mittelmeerraum, da hat man dann doch ein bisschen regelmäßige Beobachtung.
Ja, man baut ja auch die Sternwachten da nach Peru und.
Ja, gut, das hat aber jetzt ganz
geht, geht da. Aber weil eben der Himmel so sauber ist.
Nee, das war jetzt nicht sauber. Ich meine, der Himmel war hier zu der Zeit genauso sauber. Also das ist jetzt ein bisschen ein anderes Problem. Die Sternwarten, die man in die großen Höhen baut, da muss man einfach die Luft, die Dicke der Atmosphärenschicht will man reduzieren, weil die das optische Bild zum Flimmern bringt. Und das ist, je höher man geht, umso weniger Staub hat man und umso weniger Seeing hat man, also eine scheinbare Vergrößerung der Objekte durch die Aufstreuung der Lichtstrahlen an den Luftteilchen. Und deshalb geht man da hoch. Und aber das war damals noch nicht so sehr das Problem, dass man heute in den Observatoire de Paris, wer das kennt, am Jardin Luxemburg, da kann man ja heute nichts mehr beobachten, da sieht man ja nur Staub. Und also in Washington DC, das liegt ein bisschen auf dem Berg oben, da ist ja auch immer Wind, weil da das Meer ist, Chesapeake Bay, da macht man noch immer mit irgendwelchen Teleskopen Sternpositionierung. Aber so ein paar ausgewählte, sozusagen leuchtstarke Sterne, die sieht man hin und wieder. Also kann man regelmäßig noch beobachten. Ne? In Greenwich, das berühmte Observatorium, ist ja nur noch tot, also Museum. Ne? Und selbst das Hertmoseu, wo das dann, glaube ich, danach hinging, das ist auch schon kein Beobachtungsort mehr. Und wenn dann nicht mit dem optischen Bereich, sondern vielleicht Radioteleskope oder so.
Ich würde gerne mal auf so eine kleine Kuriosität kommen. Ich habe da einen Fernsehbericht gesehen aus Weida. Das liegt also in der ehemaligen DDR. Und dort wurde eine Atomuhr, eine deutsche Atomuhr, zurückgeholt aus Bratislava. Da wissen Sie doch auch viel darüber. Das habe ich zumindest gelesen. Das war doch eine... warum wollte eigentlich die DDR auch eine eigene Zeit haben?
Naja, das ist gut. Also sag mal, warum wollte sie sagen schon, woher die Uhr kommt? Die kommt aus der DDR. Wir haben vorhin kurz die Gründung der PTB beleuchtet. Natürlich gab es auch eine Sammlung von Wissenschaftlern, die ehemals alle in der Reichsanstalt in Berlin waren, im Osten. Und die trafen während des Kriegs während der Kriegsjahre war die PTB eine Zeit lang ausgelagert nach Weida. Also ein Teil der Reichsanstalt.
Ja, es sollen doch da 400 Wissenschaftler plötzlich da angekommen sein.
Wenn das so, ich habe das auch nur in der Zeitung gelesen. Gut, das ist das typisch, 125 Jahre PTB. Da wird über sowas jetzt wieder geredet, als wir die 100-Jahr-Feier hatten, habe ich davon nichts mitgekriegt. Da war ich schon hier, aber na gut, da war noch zweigeteilt und was feiert man da und wer hat das Recht zu feiern, wer nimmt sich in Anspruch der Erbe dieses der Reichsanstalt zu sein, jetzt ist die Sache klar gewesen. Ne? Okay, und mit einigen Anläufen hieß dieses Institut am Schluss Amt für Standardisierung, Messwesen und Warenprüfung und war in Berlin-Friedrichshagen. Und die haben praktisch versucht, all das nachzumachen oder all das genauso gut zu machen, wie wir hier im Westen auch, waren von der Zahl des Personals in der Metrologie in einem engeren Bereich ein bisschen kleiner, hatten natürlich viele Probleme mit der Beschaffung von wichtigen Dingen und von wichtigen Gütern und von bestimmten Materialien und so. Aber sie haben eben zwei Projekte gehabt, die ungeheuer ambitioniert waren, nämlich einmal so eine primäre Atomuhr zu bauen, wie wir sie hier hatten dann, seit 69, und dann auch noch eine kleine tragbare Atomuhr zu bauen. Denn das war fast noch das Wichtigere, wegen der Embargo-Bestimmungen waren diese Cesium-Uhren, die ja in den USA produziert wurden, praktisch nicht zu haben im Ostblock. Wie immer gibt es natürlich alles trotzdem im Ostblock, irgendwie kamen sie dann doch dahin, aber de facto war es halt schwierig für die DDR. Und so hat man auf beiden Gebieten gearbeitet und hatte am Schluss zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung, gab es halt dort ein Zeitlabor mit 4, 5 Wissenschaftlern. Und die hatten dann eben eine Uhr da stehen, von der sie sagten, das ist unser Primärnormal, und sie hatten eben sogar schon so eine kommerzielle Uhr abgegeben an die Luftwaffe der DDR. Und dann hieß es, gut, dann war ja klar, nach der Wiedervereinigung würde man irgendwie die beiden Meteorologieinstitute verschwistern oder wieder zusammenführen. Man hat dann eine Kommission halt gehabt aus Kollegen vom Ost und West, die dann die einzelnen Arbeitsgruppen durchforstet hat. Bei der Zeit hieß es also, die PDW in Braunschweig ist soweit führend international aufgestellt und so weiter. Also da macht es keinen Sinn, in Friedrichshagen was weiterzuführen. Die Kollegen wurden anderweitig in der PDW eingesetzt oder haben sich andere Arbeitsplätze gesucht. Da waren, ich habe jetzt nicht mehr die Namen im Kopf, aber das waren also Team, die eigentlich wunderbar gearbeitet haben. Aber gut, wir waren halt besser. Es tut mir leid, aber das wussten die auch. Das war alles ja kein Geheimnis. Ne? Kurz und gut. Und dann hieß es, was machen wir mit der alten, was machen wir mit der Uhr? Und dann habe ich ein Gutachten geschrieben, dass wir die Uhr nicht haben wollen. Weil wir hatten zu der Zeit selber 4 Stück. Also wir haben CS1, 2 gebaut. Und zu dem Zeitpunkt, dass wir die Wiedervereinigung da, also bis da in der politisch stand.
Die lief auch noch gar nicht so richtig, ja, ne?
Das war jetzt wieder, wollen wir mal das jetzt außen vor lassen, ob die jemals lief. Wir waren in der DDR, also sie lief. Punkt. Und wir hatten aber 2 in der Mache, noch 3 und 4, und die waren auch noch nicht fertig und die waren auch nicht so gut, wie wir uns eigentlich vorgestellt hatten. Also wir hatten genauso unsere Probleme. Und also ich hatte keine Lust und hat meinen Chef das auch vorgesagt, also wir binden uns da nicht noch so einen Klotz ans Bein. Denn das auch hinterher, wenn man dann jetzt das Ding nimmt und hinterher sagt, sie taugt nichts, das ist ja politisch total daneben, ne? Ja. Und dann haben wir gesagt, man sollte auch mal rumhören. Und dann hat eben, und ein paar Jahre etwas später, wurde ja dann im Zuge der Aufteilung der Tschechoslowakei ins Tschechien und Slowakei, ja, auch in der Slowakei ein Meteorologieinstitut gegründet, denn die waren bis dahin, also da haben die in der Slowakei praktisch auch alles neu aufbauen müssen, was bisher in Prag war, musste man halt jetzt in Bratislava auch haben. Und dann haben die gesagt, sie hätten Interesse, diese Uhr zu haben. Wunderbar. Und dann haben wir das irgendwie organisiert, also die DDR-Kollegen das organisiert, dass sie da hinkommen. Ein Mitarbeiter war dann da noch 6 Monate oder so in Bratislava und hat geholfen, die in Gang zu setzen oder zumindest aufzubauen. Ja, und dann war sie da unten. Und ja. Dann habe ich, das wusste ich, das die dort ist, wusste ich. Und ich war 2005 oder 2006, das weiß ich nicht mehr, in Bratislava und habe mir die Uhr angeguckt. Und da habe ich natürlich gesehen, okay, also die wird überhaupt nicht benutzt. Und die wird auch wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht mehr funktioniert haben. Und dann habe ich dem Kollegen dort, also dem Pavel Dorsic, nur gesagt, er soll bitte die Uhr stehen lassen, bevor er sie verschrottet, auf jeden Fall Bescheid sagen, vielleicht will sie ja einer haben. Und dann habe ich auch ein bisschen rumtelefoniert bei Uhrenmuseen und sowas, aber das Ding ist halt groß und sperrig und keiner wollte sich sowas hinstellen. Und besonders schön ist es auch nicht. Und besonders erfolgreich war sie ja auch nie, ne? Also gut, sie hat ja nie richtig funktioniert wahrscheinlich, ne? Kurz und gut, wollte keiner haben. Und dann hat eine Journalistin irgendwie Wind von der Sache bekommen. Das habe ich jetzt nicht mehr drauf, wie die da drauf kam. Carola Pierich heißt die. Und die hat einen sehr schönen Artikel gemacht, das lief sowohl so als Radiosendung im Deutschlandradio, wie auch als Zeitungsbeitrag, also gab es 2 Varianten, in der FAZ über die Zeit der DDR. Und diesen Zeitungsartikel haben jetzt wieder die Organisatoren bekannt oder gefunden, die jetzt diese Weiterausstellung machen. Und so haben die gesagt, das wäre doch die Gelegenheit, ein Zeugnis der Arbeit des ASMW an diesen Ort zu holen. Historisch ist das ziemlich, muss man sich ziemlich verbiegen, weil diese Uhr ist entstanden im ASMW in Berlin in den 80er Jahren. Und wir reden über Hawaii, wo die PDB in den 40er Jahren war. Also das ist jetzt, passt irgendwie nicht so. Ich weiß nicht, wie sie das die Leute verkaufen wollen. Aber kurz und gut, die ist jedenfalls jetzt in Weida.
Und bleibt sie doch auch?
Ja, das weiß ich nicht. Jetzt am Wochenende ist in Weida, also am kommenden Wochenende, nach Christi Himmelfahrt, ist ein Seminar über 125 Jahre PDB vom Urmeter zur Atomuhr. Und da hält mein Chef 2 Vorträge. Und ich weiß es nicht, wie Sie sich das vorstellen, ob das langfristig ein Museum ist, wo man die halt stehen lassen kann oder ein Ausstellungsbereich. Keine Ahnung. Ich habe Hoffnung, dass ich auch nochmal hinkomme dieses Jahr. Also da ist jetzt eine Ausstellung, die geht bis in November und vielleicht komme ich irgendwann nochmal hin.
Ja. So, das waren jetzt schon sehr interessante Informationen, die wir da gehört haben zum Thema Zeit. Man glaubt ja gar nicht, was man da alles so bereden kann. Wir haben noch lange nicht alles angegangen, was wir noch hätten tun können. Auf jeden Fall, ich glaube, auch Ihr Berufsleben, das, was Sie sich da ausgesucht haben, das war mit Highlights schon verbunden. Denn wenn man lange an so einer Uhr herumtüftelt und dann auf einmal geht das Ganze, ich kenne das auch, das ist ja nun toll, ne? Das macht ja richtig Spaß. Haben Sie mal die Zeit mal verpönt während Ihres Berufslebens? Haben Sie gesagt, diese blöde Zeit, wenn es die nur nicht gäbe?
Naja, so pauschal ist das. Nein, also die, wenn, als ich hier anfing, ich habe ja in der PDW als Doktorand angefangen und habe praktisch untersucht, wie man es möglichst geschickt anstellen kann, eine Cäsium-Atomuhr falsch gehen zu lassen. Weil wenn man das weiß, dann kann man ja wiederum bei den richtigen Uhren dafür sorgen, dass das halt ausgeschaltet wird oder so. Also ich habe untersucht, die Einwirkung inhomogener Magnetfelder auf die Zustandsbesetzung im Atomstrahl und die daraus folgenden Frequenzfehler, die dann auftreten und damit die Gangfehler von der Uhr und so.
Und die gibt es, ja?
Ja, das ist klar, gibt's das. Es gibt viele, oder? Deshalb braucht es uns Physiker ja. Ne? Also, so habe ich die Jahre bis 2004 habe ich immer irgendwas an Uhren rumgedoktert oder so. Dann habe ich später die großen Uhren sozusagen betreut mit Kollegen. Immer, man macht nie was allein, aber ich war halt letztlich federführend und dann haben wir von 96 bis 99 zusammen die nächste Generation hier aufgebaut, die Uhr mit Laserkühlung. Und dann waren wir gerade dabei, nochmal eine zweite aufzubauen. Aber da habe ich mir dann gekniffen, da habe ich dann gesagt, das sollen andere machen. Ich hatte inzwischen, wir hatten also einfach durch eine Umorganisation hier im Haus, war das mit gewissem Ungleichgewicht aufgetreten zwischen Leuten, die sich mit Uhren auskennen und Leute, die Zeitübertragung machen, also die praktisch diese internationale Zusammenarbeit organisieren und so. Und dann dachte ich mir, das ist nicht gut. Also man muss da ein gewisses Gleichgewicht auch haben in der PDP. Und dann war ich in verschiedenen Arbeitskreisen tätig, die sich mit der Galileo befassen und mit Galileo-Zeit und so. Und da ging es nie direkt um Uhrenentwicklung, sondern mehr um dieses Zeitsynchronisation und wie macht man überhaupt die Zeit für Galileo und so. Und dadurch bin ich ein bisschen von dem Gebiet weggekommen. Da aber durch diese Vielzahl der Sachen, die man im Laufe dieser 30 Jahre gemacht hat, natürlich gab es Perioden des Frustes, das ist logisch, ne? Das passiert dann immer, wenn man irgendwas nicht rauskriegt oder wenn man irgendwer sich was vorstellt, man macht irgendwas, schreibt da tagelang irgendwelche Formeln auf und kriegt am Schluss ein Ergebnis raus und versucht das umzusetzen auf seinem Computer oder versucht das in Einklang zu bringen mit dem, was einem die Messwerte liefern und das passt da natürlich nicht, ne? Naja, das ist normal. Also das hat mit der Zeit nichts zu tun. Das geht jedem Kollegen genauso.
Ja, also mir ist jetzt gerade auch noch eingefallen, dass ich mal in den 70er Jahren habe ich eine Uhr gebaut für eine Zeitschrift. Die kam die auch, die sogenannte Backuhr. Also vom Namen, meinen Namen abgeleitet. Und das war eine seriell ausgebende Uhr. Auf einem großen Display, was ich selbst gefertigt habe. Das Display war also so, sagen wir mal, so fast 80 Zentimeter hoch. Und weil ich keine vier oder sechs Ziffern da machen wollte, habe ich eine Ziffer genommen und habe die nacheinander kommen lassen. Und wenn man in die Hand geklatscht hat, das war damals noch ein großer technischer Gag, dann fing die an und hat nacheinander die Zeit ausgegeben. Und diese Uhr war auch auf der Cebit mal zu sehen. Also, die ging dann rund, die war auf der Rückseite, auf dem Holz, hatte jede Menge Stempel von Zollämtern. Das ist schon alleine schon wert, dass man sowas behält. Ja. So, okay, das war eine Stunde mit Ihnen und mit für unsere Zuhörer nochmal. Das war Dr. Andreas Bauch von der PTB in Braunschweig. Und ich bedanke mich recht herzlich für die Informationen und hoffe, dass dem Zuschauer das auch gefällt, was wir da gemacht haben. Vielen Dank.
Bitteschön. Wiederhören.
Wiederhören.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.